Ja, wie ihr wisst oder vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich euch gesagt habe, dass ich im Moment dabei bin, eine Predigtreihe zur Bergpredigt zu machen. Ich habe seit fast einem Jahr immer wieder so Gedanken, Impulse bekommen, dass wir uns mit den Ordnungen Gottes befassen sollen. Und heute lese ich aus dem Matthäus-Evangelium die Verse 17 bis 26 nach der Hoffnung für alle Bibel. Und der erste Teil ist also überschrieben mit Gottes Gebote neu erfüllen. Ja. Und da sagt Jesus Folgendes: Meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich erfüllen. Wenn niemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, so wird er im Reich Gottes himmlischen Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, der wird im himmlischen Reich großes Ansehen haben. Ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Soweit Gottes Wort. Wenn Jesus hier vom Gesetz spricht, dann meint er das Gesetz, das den Menschen damals bekannt war, nämlich das Gesetz des Moses und die Schriften der Propheten. Das wurde in den Synagogen und im Tempel gelehrt, gelehrt durch ausgebildete Geistliche, Pharisäer, Schriftgelehrte und Priester. Die Juden kannten und kennen auch heute noch den Talmud und den Tanach. Der Talmud ist einer der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums, so habe ich das bei Wikipedia gelesen. Er besteht aus zwei Teilen, der älteren Mishna und der jüngeren Gemara, und liegt in zwei Ausgaben vor, einmal in der babylonische Talmud und der Jerusalemer Talmud. Nur mal so zum Wissen. Als Tanach oder Tenach bezeichnet das Judentum die Bibeltexte, die als Maßstab für die eigene Religion gelten. Der Tanach besteht aus drei Teilen: die Tora, also die Weisung, die Propheten und die Schriften. Insgesamt sind das 24 in hebräischer Sprache verfasste Bücher. Und zwei davon enthalten auch noch längere aramäische Textpassagen. Von der Wortherkunft her wird der Tanach auch als jüdische oder hebräische Bibel bezeichnet. Und das Christentum hat alle Bücher des Tanach übernommen, in etwas anderer Reihenfolge gelegt, aber sie bilden für uns auch heute noch das Alte Testament. Jesus erklärt also in seiner Bergpredigt, dass das alte Gesetz unbedingt seine Gültigkeit behalten wird. Ja, er selbst will den Ursprung und die Bedeutung lehren und erfüllen. Er unterscheidet zwischen kleinen und großen Geboten und er warnt davor, sie zu verändern oder auch anderes zu lehren. Ich kann mir eigentlich so diesen Unterschied zwischen großen und kleinen Geboten ich nie so richtig vorstellen. Aber für mich hat das eine Gebot oberste Priorität. Wir können das nachlesen in Matthäus 22. Dort antwortet Jesus einem Gesetzeslehrer, was das wichtigste Gebot ist. Dort sagt er: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Ihr könnt das übrigens wörtlich nachlesen im 5. Buch Mose, im 6. Kapitel. Dort ist das, er zitiert dort das Alte Testament. Und er fährt fort, dass eben Gott von Herzen zu lieben, ist das wichtigste Gebot. Aber ebenso wichtig ist auch ein zweites: Liebe deinen nächsten Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Und auch das mit der Nächstenliebe können wir im 3. Mosebuch nachlesen, im 19. Kapitel. Für mich folgt daraus, wenn ich Gott, den Herrn, wirklich liebe, für mich folgt daraus, aus diesem wichtigsten Gebot überhaupt, wenn ich Gott, den Herrn, liebe und wenn ich glaube, dass Jesus sein Sohn ist, und wenn ich ihn liebe und in allem, was ich bin und habe und kann, dann ist es für mich eigentlich logisch und selbstverständlich, dass ich seine Gebote halte. Wenn wir einen lieben Ehepartner, einen Partner haben, dann sind wir doch auch bemüht, ihm, sag ich mal, zu gefallen, ihm seine Wünsche von den Augen abzulesen. Und vor allen Dingen, wenn er Wünsche oder irgendwelche Sachen, Nöte hat, dass wir doch dann eingreifen. Und wenn diese Agape-Liebe in mir ist, Agape-Liebe, es ist also nicht die Liebe, die sexuelle Liebe, sondern die vom Herzen kommt, dann werde ich doch mit Freuden das tun, was Gott, der Herr, verlangt, was er von mir erwartet. Und der Geist Gottes, ich sage immer, die Wesensart Gottes lehrt mich denn das. Und wenn ich dann in der Bibel lese und dass sie auch verstehe, dann hilft mir das Gotteswort auch dazu weiter. Aber vor einiger Zeit hörte ich auch andere Aussagen. Jemand sagte, zu einem anderen: Sag mal, die Bibel ist ja für dich fast schon so etwas wie ein Götze. Er hatte ihm erklärt, dass die Bibel Gottes Wort ist und ihm vertraut, was er dort liest. Und ist der Meinung, der andere meinte also, das kann man noch nicht immer alles wörtlich nehmen. Es waren Worte von einem Menschen, der sich als Christ bezeichnete. Und ein anderer Theologe, und da ist mir der Unterkiefer hängen geblieben, erklärte, dass er, ein ausgebildeter Theologe, dass er nicht an die Auferstehung von Jesus glauben könne. Das ist also die moderne Theologie. Und ich habe so den Eindruck, die orientieren sich im Wesentlichen an historisch Belegbarem, an physikalisch und biologisch nachweisbaren, und nur das zählt. Ich sage das mal mit meinen Worten: Diese angeblich so modernen Theologen halten sich ausschließlich an das menschlich Denkbare und Machbare. Sie rechnen nicht mehr mit der Möglichkeit, dass Gott mehr kann. Er hat doch schließlich die Erde geschaffen, mit allem, was darin, da drauf und sonst was ist. Und vor allen Dingen auch mit allen physikalischen, mit biologischen Gesetzmäßigkeiten. Und wir haben über die Jahrhunderte hin immer mehr von diesen Gesetzmäßigkeiten, von diesen Ordnungen Gottes entdecken können. und begreifen können und machen uns das auch zunutze. Gott hat diese Welt erschaffen mit allem und wir können darin eigentlich täglich nur entdecken, wie genial er das gemacht hat. Und ich möchte noch ein anderes eklatantes Beispiel nennen. Vor etwa 7, 8 Jahren hatte ich hier in Halberstadt ein Gespräch mit 2 Pfarrern. Ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber es ging um das Thema Homosexualität. Beide, ein Mann war das und eine Frau, sahen es als selbstverständlich an, dass an dieser Liebes- und Lebensform absolut nichts Anstößiges zu finden sei. Es sei doch völlig normal und selbstverständlich. Nun, ich war damals und bin es auch heute noch anderer Meinung. Und ich kann heute noch an zahllosen Bibelstellen belegen, dass Homosexualität Gott, dem Herrn, ein Greuel ist. Im 3. Mose 18 lesen wir: Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Es ist ein Greuel. Und ganz am Anfang im 1. Mose: Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach seinem Bild schuf Gott ihn und er schuf ihn als Mann und als Frau. Und ich besitze auch heute noch eine ganze lange Liste mit ähnlichen Aussagen der Bibel dazu. Leider hat sich unsere Menschheit inzwischen so weit von den Ordnungen Gottes entfernt, dass man heute schon fast mit massiven Angriffen ausgesetzt wird, wenn man diese Verhaltensweisen kritisiert. Und ich denke aber doch, auch hier gilt das Wort von Jesus, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Ich sagte anfangs, ich könne schwer unterscheiden, was die großen und kleinen Gebote wären. Zumal Jesus ja auch sagt, dass nicht das kleinste i-Töpfchen aufgegeben wird. Und er warnt auch seine Jünger davor, dass sich im Volk so ein gewisser Schlendrian breit gemacht hat. Bei der Vielzahl der Gebote und Verordnungen hatte sich dann irgendwann so eine Laissez-faire, also lass doch laufen, Haltung um sich gegriffen. Es wurde alles nicht mehr so genau genommen, ähnlich wie in der Gesellschaft heute und bei uns. Auf jeden Fall, denke ich aber, können wir die 10 Gebote des Moses, die hat er von Gott empfangen, dass die wohl zu den großen Geboten zählen. Kennt ihr die 10 Gebote? Könnt ihr sie so einfach so nennen? Nennt mir mal welche.
Du sollst nicht Ehe brechen.
Als Vater und Mutter ehren. Vater und Mutter ehren.
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden.
Falsch Zeugnis reden, ja.
Du sollst nicht begehren deines Nächsten.
Nicht begehren. Ich sehe, ihr seid ziemlich bibelfest. Ich habe sie mal in Kurzform dargelegt. Und wir können Sie nachlesen im 2. Mose im 20. Kapitel. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir diese Gebote auch in uns aufnehmen, dass sie fester Bestandteil von uns werden und dass sie unser Leben auch mit ordnen und gestalten. Dann redete Gott und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und auch sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Über Tausende von Generationen werden auch ihre Nachkommen meine Liebe erfahren. Das erste Gebot. Das zweite, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Das dritte Gebot, achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich der Herr, den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tag ruhte ich und darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Das 4. Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dann wirst du lange in dem Land leben, das Gott, der Herr, was ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Dann geht's weiter. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Liebe Gemeinde, das sind sie, die großen Gebote Gottes. Und ich denke, wir tun gut daran, wenn wir uns danach richten, wenn wir sie in unseren Herzen bewahren und im täglichen Leben auch anwenden. Jesus sagt, wenn jemand von euch auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere verleitet, dasselbe zu tun, der wird in Gottes himmlischen Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischen Reich großes Ansehen haben. Und denke mal, über all dem steht die Liebe zu Gott und den Menschen und natürlich auch zu mir selbst. Durch die Agape-Liebe heben wir uns ab, deutlich ab von denen, die Recht und Gesetz mehr oder weniger, ich sag mal, herzlos vertreten und sofort reinschlagen, sobald jemand die Sicht ihrer Dinge verletzt. So wie es die Pharisäer und Schriftgelehrten damals gelebt und verlangt haben. Ich denke da immer an diese Begebenheit, wo Jesus an einem Sabbat eine Frau geheilt hat, die 18 Jahre lang krank und schwer erkrankt war. Die Pharisäer hielten ihm vor und verurteilten es, dass er an einem Feiertag geheilt hatte. Das ging doch gar nicht. War übrigens in der Losung am 12.8. zu lesen. Sie haben also sie haben eigentlich nur kopiert, was sie irgendwo gelesen hatten, aber nicht kapiert, worum es eigentlich geht. Und es ist ja auch ein schwieriges Ding, Gottes Gebote immer präsent zu haben und auch zu verinnerlichen. Wir sind stets bemüht, aber immer gelingt uns das wahrscheinlich nicht. Jesus fährt noch mit einem anderen Beispiel fort. Er sagt, wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen, andere Übersetzungen sprechen von Bruder und Schwestern, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Und wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, Wörtlich heißt es, und wer sagt, du gottloser Narr, verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass irgendjemand etwas dir vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinen Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringe dein Opfer dar. Wenn du jemand etwas schuldig bist, dann setz alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst wird er dich dem Richter übergeben und dieser wird dich verfolgen und vom Gerichtsdiener ins Gefängnis stecken lassen. Ich versichere dir, von dort wirst du nicht wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. Ich denke, hier können wir verstehen, was Jesus meint, dass er gekommen ist, um das Gesetz zur Vollendung zu bringen. Natürlich wissen wir, dass Mord oder andere Tötungsdelikte vor ein Gericht gehören. Und soweit ich es weiß, ist das in allen Teilen dieser Erde so, wenngleich die Strafen überall auch unterschiedlich ausfallen. Aber diesen Straftaten gehen doch meist Motivationen voraus, die in unserem Herzen, in unserem Innersten entstehen. Da haben sich Hass, Abneigung, Kränkung, Verletzung manchmal über Jahre hinweg aufgestaut, die sich dann irgendwann mal explosionsartig entladen. Wir schlagen zu und Ruhe ist. Natürlich geht das nicht, dass jedermann seinen Zorn so entlädt. Und auf einem Mord steht dann eben eine drastische Strafe bis hin zu seiner Hinrichtung. Aber Jesus setzt hier an und er stellt klar, dass ein Morden viel tiefere Ursachen hat. Mit meinem Zorn auf jemanden fängt es an. Der Zorn, das ist so ein elementarer Zustand und der größte Erregung und ja. Das Gegenstück wäre Sanftmut, ne? Aber den Zorn, den nähre ich in meinem Innersten so lange, ich halte ihn versteckt, aber irgendwann ist Schluss. Du Blödmann, du Idiot, du. Wir haben zahlreiche Formulierungen inzwischen über die Jahre, glaube ich, gefunden. Aber sie drücken eben auch unsere tiefste Emotion aus und irgendwann schlagen wir zurück. Das muss den treffen, das soll ihn verletzen, der soll mal sehen, wie das ist, wenn. Auch diese verbalen Äußerungen gehören, so Jesus, schon vor ein Gericht. Und wer sich zu einem Fluch hinreißen lässt, ich verfluche dich, du bist ein außerordentlich unwürdiger Mensch, der ist reif für die Hölle, sagt Jesus. Reich für die ewige Trennung von der Herrlichkeit Gottes. Liebe Gemeinde, ich habe mir in der Vorbereitung vor Augen geführt, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe mich ein ganzes Stück erschrocken. Mir wurde klar, dass ich vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, und in der Gemeinde macht man ja sowas sowieso nicht, aber dass ich in meinem Herzen manchmal auch solche Emotionen habe. Zunächst dachte ich dann, naja, aber es sind ja nur Bruder und Schwestern im Glauben gemeint, für die man eben so sich verhalten soll. Das müsste doch zu schaffen sein. Aber ich wurde dann doch unsicher, ob der Bereich nur auf die mir nahestehenden Menschen betrifft. Und ich habe mir vorgenommen, an diesem Thema zu arbeiten. In einer Andacht las ich kürzlich, In Lukas 6 steht das, 27, 28. Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun. Und betet für alle, die euch beleidigen. Das ist doch der Hammer, oder? Ich denke, das ist eine Herausforderung, der wir unsere ganze Aufmerksamkeit widmen sollten. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass dir jemand etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar. Ich habe mich gefragt, wie soll das denn heute gehen? Wir bringen doch keine Rauch- oder Brandopfer mehr dar. Was bedeutet das für mein Glaubensleben? Nun, wenn ich das größte Gebot Gottes ernst nehme und meinen Gott liebe, so wie es in der Bibel steht, und mich und meinen Nächsten ebenso, dann bedeutet das doch, wenn ich jemand etwas schulde, zum Beispiel Versöhnung, weil ich ihn verletzt habe, bitte um Entschuldigung, weil ich Lügen über ihn verbreitet, getratscht hatte, Rückgabe, wenn ich ihm etwas weggenommen habe. Erst wenn ich das wieder geordnet habe, dann kann ich offen und rein mich meinem Gott nähern. Solange etwas zwischen uns liegt, brauchen wir gar nicht erst anzufangen, Gott zu loben und Lieder zu singen oder überschwänglich von seiner Liebe zu erzählen. Gleiches gilt, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Wenn da Zwistigkeiten untereinander sind, sollten wir sie zunächst ausräumen und erst dann gemeinsam Abendmahl feiern. Interessant finde ich es auch, dass es auch gilt, wenn wir schon auf dem Weg zu Gericht sind, um unser Recht einzuklagen. Auch hier trifft wieder das zu, dass wir den Versöhnungsweg wählen. Und wir wissen doch, dass die Rechtsprechung in unserem Land nicht immer berechenbar ist. Liebe Gemeinde, worum ging es heute? 3 Punkte. Erstens, Jesus lehrt seinen Jüngern, also auch uns, dass Gottes Gebote unveränderlich sind und bleiben. Er, Jesus, will und wird uns lehren durch seinen Heiligen Geist, dass wir danach leben können und leben sollen. Und dass wir im ewigen Reich der Himmel dafür belohnt werden. Das Zweite, das größte und wichtigste Gebot, in dem sich alles andere enthalten sind, ist eben dieses. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und ebenso wichtig ist auch ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Und drittens, für uns Menschen ist es eben schwer, all diese Ordnungen immer wieder einzuhalten. Wir stehen immer wieder in der Gefahr, sie zu missachten, sie zu vergessen oder anderes zu tun, zu reden und zu lehren, an den Tag legen. Und deswegen, so kann ich jedenfalls abschließend sagen, lautet die gute Nachricht heute und für immer. Und Paulus schreibt das den Gemeinden in Rom. Stellt euch ihm, dem Herrn, als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann nämlich wird die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Amen. Amen. Die